In dieser und der nächsten Einheit machen wir uns Gedanken zum Thema Sünde. Die universale Sündhaftigkeit des Menschen ist offensichtlich und nachprüfbar. Also bis zur Aufklärung wurde die natürliche Sündhaftigkeit des Menschen immer wieder anerkannt. Seit der Aufklärung hingegen stellt sich die westliche Zivilisation gegen die Realität der Sünde. Ich möchte ein paar Gründe erwähnen, warum es zu diesem Wandel gekommen ist, so von der traditionellen Sichtweise zur heute vorherrschenden Sichtweise, wo man die Sünde oder das Sündersein des Menschen verneint. In der Moderne neigt man dazu, den Menschen als von sich aus gut zu betrachten. Denkt, der Mensch ist von sich aus gut, es ist einfach ein Problem der Bildung. Wenn die Bildung vorhanden ist, dann wird alles besser, dem technologischen Fortschritt und so weiter. Das Problem war dann das 20. Jahrhundert mit den beiden Weltkriegen, dem Holocaust, mit dem Kommunismus, mit dem Kalten Krieg. Hat irgendwie gezeigt, es liegt nicht nur an der Bildung. Und auch das 21. Jahrhundert, die im Moment ja auch eine Zeit voller Spannungen und Kriege. Im Postmodernismus, der geht mit einem moralischen Relativismus einher heute, sagt man, richtig und falsch, gut und böse sind nicht mehr absolute Begriffe. Wahrheit und Moral sind flexibel. Nun gut, ich behaupte, der Mensch hat doch irgendwie noch ein Empfinden für gut und böse, sonst geh mal auf einen wildfremden Menschen zu, hau ihm eine ins Gesicht. Dann schau mal, ob er immer noch der Meinung ist, dass Gut und Böse nicht existiert. Nun ja, aber das ist so heute vorherrschend. Wahrheit und Moral sind flexibel und subjektiv. Dann, Sünde ist heute ein unangenehmes Thema. Millard Erickson sagt, die Menschen als Sünder zu bezeichnen ist fast so, als würde man in einer vornehmen Versammlung oder vielleicht sogar in der Kirche eine Obszönität herausschreien. Das ist einfach verboten. Diese allgemeine Haltung ist fast ein neuer Typus von Gesetzlichkeit, dessen wichtigstes Verbot ist, du sollst nie etwas Negatives sagen. So heute, wenn man aber in die Bibel hineinschaut, dann merken wir, Sünde ist irgendwie allgegenwärtig. John MacArthur schreibt in Biblische Lehre, ich zitiere ihn, von den 66 Büchern und 1189 Kapiteln der Bibel sind es nur 4 Kapitel in 2 Büchern, die die Sünde oder Sünder nicht erwähnen. Und er meint damit natürlich 1. Mose 1 bis 2 und Offenbarung 21 und 22. Und er sagt, alles dazwischen, da geht es um Sünde, um Sünder, um Errettung. Ja, tatsächlich ist die Bibel voll von Belegen von der Sünde des Menschen und der Notwendigkeit der Errettung. Wenn wir uns Gedanken machen in dieser und den nächsten beiden Einheiten zum Thema Sünde, dann habe ich das überschrieben mit dem bekannten, in diesem Zusammenhang bekannten Begriff Hamartiologie. Hamartiologie von griechisch Hamartia, Sünde, meint die Lehre von der Sünde. Also das Studium der Sünde wird Hamartiologie genannt. Die Hamartiologie ist eine wichtige Lehre, die untrennbar mit allen anderen Lehren der Bibel verbunden ist. Hamartiologie steht in Bezug zur Lehre von Gott. So die allgemeine Theologie, die Lehre von Gott, wie ist Gott? Und wir sehen, Sünde richtet sich in erster Linie immer gegen Gott. Ich denke hier an David. Der hat schwer gesündigt, er hat Ehebruch begangen mit Bathseba, dann hat er einen Auftragsmord begangen an Uriah. Dann kommt Nathan, weist ihn zurecht und dann schreibt er Psalm 51, so als Folge, als Reaktion auf die Aussage von Nathan, als Nathan ihm sagt, du bist der Mann, du hast gesündigt. David sagt dann, Psalm 51, Vers 6, gegen dich allein habe ich gesündigt. David sagt, Gott, gegen dich allein habe ich gesündigt, obwohl er vorher mit Bathseba gegen Uriah gesündigt hat. Daran Uriah gesündigt hat. Hamartiologie ist auch verbunden mit der Lehre vom Menschen. Die Anthropologie, die Lehre von der Sünde, definiert nämlich auch die Menschheit als gefallen. Die Bibel sagt, 1. Mose 1 und 2, und das ist auch ganz wichtig, dass wir Menschen Ebenbild Gottes sind. Wunderbar, einzigartig, genial geschaffen. Aber dann 1. Mose 3 zeigt, der Mensch ist Sünder. Wir sind nicht nur Gold, wir sind auch Staub. Wir sind vergänglich, wir sind gefallen, wir brauchen Erlösung. Dann haben wir Theologie ist auch in Beziehung zu stellen mit der Lehre vom Heil. Die Soteriologie, die uns lehrt, dass der Mensch Rettung braucht von der Sünde, weil er Sünder ist. Dann auch die Lehre von Christus, die Christologie. Da lernen wir, dass Christus der Einzige ohne Sünde an unserer Stelle gelebt hat und für uns am Kreuz wegen unserer Schuld, wegen unserer Sünde gestorben ist. Der Sündlose überwindet die Sünde. Dann auch die Lehre von den Engeln, die Angelologie, in der wir lernen, dass der Teufel ein gefallener Engel ist, dass es Dämonen gibt, die gesündigt haben, die gegen Gott gesündigt haben. Dann auch die Lehre von der Gemeinde, die Ekklesiologie. Die Gemeinde ist die Gemeinschaft derjenigen, die in diesem Zeitalter von der Sünde errettet worden sind. Und die jetzt die Botschaft von der Rettung hinaustragen und den Menschen sagen, Gott möchte dich erretten von der Sünde, möchte dich erlösen von der Sünde. Dann auch die Lehre von den letzten Dingen, die Eschatologie. Oder die Endzeit ist geprägt von der Sünde, lernen wir aus der Bibel. Und dann kommt irgendwann Jesus wieder und nachdem Jesus gekommen ist, gibt es eine neue Erde, oder eine erneuerte Erde, auf der es keine Sünde mehr geben wird. Hamartiologie ist also eine sehr wichtige Lehre, die alle biblischen Lehren beeinflusst. Und so kann ich in diesen drei Einheiten nicht alles über das Thema Sünde sagen. Und um ein vollständigeres Bild zu bekommen, müssen wir also auch alle anderen Einheiten oder alle anderen Lehrinhalte beachten, wenn es ums Thema Sünde geht. Und auch dann wird es noch nicht vollständig sein. Thema Sünde ist also ein großes Thema, aber auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das zur Einführung zur Sünde. Ich komme zu einem zweiten Punkt, Begriffe und Definition. Für Sünde gibt es im Alten und im Neuen Testament mehrere Begriffe. Es gibt mindestens 8 Grundwörter im Alten Testament und 12 im Neuen Testament im Zusammenhang mit Sünde. Und diese Wörter umfassen die Gesamtheit des biblischen Sündenbegriffs. Ich habe alle diese Begriffe gelesen und ich möchte jetzt an dieser Stelle die wichtigsten paar Begriffe erwähnen. Im Hebräischen gibt es, wie erwähnt, mindestens 8 Grundwörter. Ich möchte einen erwähnen, das ist der Begriff Chata, Zielverfehlung. Es entspricht dem griechischen Hamartia und hat so den Hintergrund, wenn jemand auf ein Ziel zielt und er verfehlt es, dann trifft er gleichzeitig das falsche Ziel. Das ist Chata. Das falsche Ziel treffen. Am richtigen Ziel vorbeigehen. Das kann dann moralisches Unrecht bezeichnen. Statt dass man so lebt, wie es Gott will, verfehlt man es und tut etwas Falsches, moralisch gesehen. Es kann aber auch Götzendienst bezeichnen. Statt dass wir Gott anbeten, beten wir irgendwie eine Gabe oder ein Geschöpf an. Es kann auch rituelle Sünde meinen im Alten Testament. Im Neuen Testament natürlich der Begriff Hamartia, auch Zielverfehlung. Im Singular kann es den Zustand meinen, im Plural meint es in der Regel einzelne Taten. So, Hamartia kann sowohl den Zustand als Sünder, in der Sünde leben meinen, wie auch sündige Taten, die wir tun. Es gibt noch weitere Begriffe, Kakos, schlecht, Poneros, böse, Adikria, Unrecht, Parabates, Übertreter, Planao, Irregehen, Anomia, Gesetzlosigkeit. Diese und weitere Begriffe zeigen das vieldimensionale Wesen der Sünde. Sünde ist etwas Falsches, und zwar auf viele Arten und Weisen. Nun hat man in der Theologie immer mal wieder die Frage gestellt, gibt es auch ein Kernelement der Sünde? Also etwas, was Sünde wie im Tiefsten ausmacht. So ein tiefstes Element, aus dem alle anderen Sünden wie folgen. Augustinus hat beispielsweise vorgeschlagen, dass so der Stolz die Grundsünde ist des Menschen. Und weil der Mensch stolz ist, folgen dann ganz verschiedene Sünden. Andere haben vorgeschlagen, dass Sünde der Mangel an Shalom ist. Mangel an Frieden, an Harmonie, an Übereinstimmung mit dem, was Gott möchte. Oder ein anderer Vorschlag ist, Sünde ist im Grunde Selbstsucht, Götzendienst. Nun, wenn wir uns überlegen, was ist Sünde in ihrem tiefsten Kern, dann müssen wir natürlich Sünde von Gott her betrachten. In ihrem Kern ist Sünde eine Verletzung der Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf. Der Mensch existiert nur, weil Gott ihn geschaffen hat. Der Mensch muss deshalb Gott dienen. Das dürfen wir nie vergessen. Gott hat uns geschaffen. Deshalb dienen wir Gott. Nicht wir haben Gott geschaffen, weshalb Gott uns dienen müsste. Nein, Gott ist unser Schöpfer und er gibt dem Geschöpf den Sinn mit. Wir sind dazu da, Gott zu dienen. Und nun verleitet Sünde den Menschen, die Stelle Gottes einzunehmen und sich als autonom anzusehen. So ist also der Hauptantrieb der Sünde unser Drang nach Autonomie, unser Drang, unabhängig von Gott zu leben, unser Hang, selbst Gott zu sein. Sünde bedeutet demnach, dass wir sagen, mein Wille geschehe, statt dass wir sagen, dein Wille geschehe. Also Sünde ist immer dann, wenn wir sagen, mein Wille geschehe, statt dass wir sagen, Gott, dein Wille geschehe. Und so entsteht dann Götzendienst, dass wir Geschaffenes anbeten statt den Schöpfer. Oder Gaben, die Gott uns gegeben hat, anbeten statt den Geber der Gaben. Und die Bibel zeigt auf, dass wenn wir Gott, also Schöpfer und Geschöpf, Geber und Gaben vertauschen, dann führt das zu Abhängigkeit und es führt zu einer Leere in unserem Herzen, statt zu vollkommener Freude. Gott möchte uns tiefste Freude, tiefstes Glück geben. Gott hat zwei große Ziele, die die ganze Bibel wie immer wieder zum Ausdruck bringen. Er möchte seine Ehre, dass wir ihm dienen, und er möchte unser tiefstes Glück. Wenn wir anstelle Gottes irgendeine Gabe stellen, dann führt das dazu, dass Gott nicht geehrt wird und dass wir kein Glück mehr haben. Es führt zur Versklavung statt Freiheit. Das hat vor allem Paulus in Römer 1 eindrücklich und ausdrücklich mitgeteilt. Er schreibt dort, Menschen haben statt Gott sich an Geschaffenes gebunden. Sie sind Gott losgeworden, haben sich von Gott entfernt und aus dieser Gottlosigkeit, also Gottlosigkeit, folgte dann Gottlosigkeit. Und Paulus beschreibt das gottlose Leben der Menschen. In ganz, ganz vielen Begriffen können wir nachlesen am Schluss von Römer 1. Also Gottlosigkeit führt zu gottlosem, sündigem Leben. Und letztlich zur Zerstörung. Nun kommen wir zu einer Definition für Sünde. Wayne Grudem definiert Sünde wie folgt. Sünde ist jede fehlende Übereinstimmung mit dem Moralgesetz Gottes in Tat, Haltungen oder in unserem Wesen. John MacArthur in biblische Lehre definiert sehr ähnlich, wobei er ergänzt, Sünde ist jeder Mangel an Übereinstimmung mit Gottes Willen in Haltung, Denken oder Handeln, aktiv oder passiv. Das Herz aller Sünde ist Autonomie, das Ersetzen Gottes durch das eigene Ich. Stets eng verbunden mit der Sünde sind ihre Produkte Stolz, Götzendienst und das Fehlen von Frieden. Shalom. Ich finde diese Definitionen, die ja sehr, sehr ähnlich sind, sehr hilfreich, weil sie die Vielschichtigkeit der Sünde berücksichtigen. Es wird deutlich hier, es gibt Tatsünden. Also Sünde meint jegliche Sünde in Tat. Tatsünden, wie zum Beispiel, da kommen wir schnell zu Ideen, oder was Sünde ist. Ehebruch, Mord, Diebstahl, Lüge, Fluchen und so weiter. Alles, was in den 10 Geboten im Moralgesetz steht. Das ist Sünde, Tatsünden. Aber es wird hier auch deutlich, Sünde ist auch, wenn wir das Gute nicht tun. Also Mangel an Übereinstimmung ist auch dann, wenn wir Gutes zu tun wissen und wir tun es nicht. Ich habe gerade heute Morgen, bin in meiner persönlichen stillen Zeit im Jakobusbrief, ich habe Jakobus 4 gelesen heute, und dann steht am Schluss von Jakobus 4, wenn du aber weißt, Gutes zu tun und du tust es nicht, dann ist es Sünde. Also Sünde ist auch, wenn wir etwas nicht tun, was wir tun sollten. Taten und wenn wir etwas unterlassen. Aber jetzt in diesen Definitionen wird auch berücksichtigt, dass die Bibel zum Ausdruck bringt, dass Sünden nicht nur mit Taten oder Unterlassungen geschehen, sondern dass das auch in unseren Haltungen zum Vorschein kommt. Schon im 10. Gebot wird das deutlich. Du sollst nicht begehren. Nicht nur sollst du nehmen, was dir nicht gehört, sondern du sollst auch nicht begehren, nicht neidisch sein. Und Jesus macht in der Bergpredigt mega deutlich, dass eigentlich jede Tat Sünde auch in Gedanken geschehen kann. Oder wir können auch in Gedanken morden, können hassen. Wir können auch in Gedanken Ehe brechen. Und wir sehen, es geht auch um verkehrte Haltungen bei der Sünde. Und sogar noch mehr, es geht um ein Wesen, das von der Sünde durchdrungen ist. Wir sagen dem, wir sind Sünder. Nicht nur unsere Taten und Einstellungen, sondern die Natur des Menschen ist von der Sünde geprägt. Nur noch die Frage, wie ist denn die Sünde entstanden? Nun, in 1. Mose 3 wird der Sündenfall des Menschen beschrieben. Und es wird da erklärt, nicht wie die Sünde entstanden ist, sondern wie die Sünde in die Welt gekommen ist. Wenn wir das so studieren, 1. Mose 3, dann müssen wir irgendwie schlussfolgern, dass es die Sünde vorher schon gegeben haben muss. Denn da erscheint wie aus dem Nichts eine Schlange, die reden kann. Die Bibel macht dann deutlich, es ist der Teufel, der durch die Schlange gesprochen hat. Und dieser Teufel will das Böse. Nun die Frage, wie ist es denn dazu gekommen, dass der Teufel böse wurde? Traditionellerweise versteht man Jesaja 14, 14 und Hesekiel 28, 14 in Bezug auf den Teufel. Es geht dort um natürliche Menschen, aber der Text macht schon deutlich, dass irgendwie es um mehr geht als nur diese irdischen Repräsentanten. Und es spricht viel dafür, das auf den Teufel zu beziehen. Und so schlussfolgert man dann, dass der Teufel ein gefallener Engel war. Luzifer, Engel des Lichts, der eine hohe Stellung vor Gott innehatte und dann irgendwie noch mehr wollte und es so zum Sündenfall des Teufels gekommen ist. Nun, das Problem ist, dieser Sündenfall des Teufels wird in der Bibel nicht wirklich beschrieben so. Warum der Teufel gesündigt hat. Wer ihn dazu verführt hat oder wie auch immer. Das ist ganz spannend. Als die ersten Menschen gesündigt haben, kommt Gott. Die Menschen haben sich versteckt. Dann fragt Gott, hä, warum? Wisst ihr? Und habt ihr von dieser Frucht gegessen? Warum? Fragt er den Mann. Der Mann sagt dann, ja, die Frau, die du mir gegeben hast. Ein Satz, zwei weitere Schuldige konnte der Mann festlegen. Sagt, du bist schuld, Gott, du hast mir die Frau gegeben. Die Frau ist schuld. Dann geht Gott zur Frau und fragt, du Frau, warum hast du die Frucht genommen? Ja, die Schlange. Und jetzt wäre es äußerst spannend gewesen, Gott wäre zur Schlange gegangen. Und hätte sie gefragt, und warum hast du? Und dann hätte die Schlange vielleicht sich erklären können, wie es zum Sündenfall gekommen ist des Teufels. Aber die Schlange wird nicht gefragt, sie hat keine Möglichkeit, sich zu erklären. Und deshalb bleibt es bis heute im Dunkeln, wie es zum Sündenfall des Teufels gekommen ist. Warum der Teufel gesündigt hat. Die letzte Ursache der Sünde bleibt im Dunkeln. Die Bibel bringt aber deutlich zum Ausdruck, dass Gott selbst nicht sündigte und für die Sünde nicht verantwortlich gemacht werden kann. Es waren die Menschen, die gesündigt haben. Die Engel, also die Dämonen, Satan, haben gesündigt. Und das war eine bewusste, freie Entscheidung. Also, Gott hat nie gesündigt. Der Teufel hat gesündigt. Jetzt dürfen wir aber hier uns trotzdem keinen Dualismus vorstellen. So im Sinne von, wir haben hier Gott, das Gute, und hier den Teufel, das Böse, die seit Urzeiten nebeneinander existieren und im Krieg sind und wir wissen nicht so ganz, wer gewinnen wird. Nein, die Bibel sagt klar, es gibt Gott, nur einen Gott, und der Teufel ist ein von Gott geschaffenes Wesen. Gott hat den Sieg. Gott war nicht überrascht, als es zum Sündenfall des Menschen kam. Es gibt keinen Dualismus. Der Teufel ist Gott nicht gleichrangig oder ähnlich. Das Böse existierte nicht schon ewig. Aber wir wissen letztlich nicht, warum das Böse begonnen hat zu existieren. Wir kennen den allerletzten Grund für das Böse nicht. John MacArthur schreibt, der Ursprung der Sünde ist ein dunkles, tiefes Geheimnis. Und ich gebe ihm hier recht. Also wir können nur feststellen, Gott hat keine Freude an der Sünde und trotzdem hat er die Sünde in seinem ewigen Plan integriert, seit Ewigkeit her. Sünde hat Gott nicht überrascht, er hat Sünde seit Ewigkeit her in seinen Plan integriert. Und Gott ist nicht der Verursacher der Sünde. Er hat die Geschöpfe, die Menschen und auch die Engel anscheinend mit der Möglichkeit geschaffen, zu sündigen. Und das aus einem freien, bewussten Entschluss.